Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 29. September 2022, gleich dem 7. März 1401, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsgarden treffen Terroristenbasen im Nordirak mit 73 ballistischen Raketen. Iran warnt VAE davor, seine territoriale Integrität anzugreifen. Jenin-Gemetzel. Hamas warnt, Kampf geht weiter bis zur vollständigen Vertreibung der Invasoren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsgarden treffen Terroristenbasen im Nordirak mit 73 ballistischen Raketen. Bei neuen Angriffen auf Anti-Iran-Terrorgruppen, die sich in der irakischen Region Kurdistan versteckt haben, hat die Bodentruppe der Revolutionsgarden IRGC am Mittwoch mindestens 73 ballistische Raketen und Dutzende Selbstmorddrohnen abgefeuert. Brigadegeneral Mohammad Porkpur, Kommandeur der Bodentruppen der Islamischen Revolutionsgarden, kommentierte die laufende Militäroperation im Nordirak und sagte, dass bisher 73 ballistische Boden-Boden-Raketen und Dutzende von Kamikaze-Drohnen die Terrorstützpunkte getroffen hätten. Seit Samstag haben die IRGC-Bodentruppen eine Reihe von Luftangriffen auf die Stellungen von irakisch-kurdischen Terrorgruppen gestartet, darunter die sogenannte Komala-Partei, die in der Grenzregion zu Iran stark Fuß gefasst hat. General Porkpur forderte die halbautonome irakische Region Kurdistan auf, die Stützpunkte der Terrorgruppen, die Aufruhr gegen die Islamische Republik Iran sehen, aufzulösen und gelobte, dass die Operation fortgesetzt werde, bis die in den nordirakischen Regionen ansässigen antirevolutionären Terrorgruppen vollständig entwaffnet seien. Nach dem ersten der Militärangriffe sagte die iranische Streitmacht in einer Erklärung, dass sie entschieden auf die Infiltrierung der iranischen Grenze und die Angriffe auf eine Reihe von Sicherheitsposten durch die Terroristen reagiert habe. Es hieß, die IRGC habe Maßnahmen ergriffen, nachdem die Amtsträger der Regionalregierung Kurdistans keine geeigneten Maßnahmen ergriffen und zahlreichen Warnungen vor dem Einsatz und den Aktivitäten von Söldnern und Terroristen, die der Islamischen Republik feindlich gegenüberstanden, nicht gebührend Beachtung geschenkt hatten. Die Operation fand statt, nachdem die bewaffneten Teams dieser Gruppen in den letzten Tagen illegal in die iranischen Grenzstädte eingedrungen waren. Berichten zufolge sind die im Nordirak ansässigen Terroristen maßgeblich an den jüngsten gewalttätigen Unruhen in Iran beteiligt, indem sie bewaffnete Elemente und Waffen einschmuggeln, um Randalierer zu unterstützen. Iran warnt VAE davor, seine territoriale Integrität anzugreifen. Die Mission Irans bei den Vereinten Nationen hat die Vereinigten Arabischen Emirate gewarnt, dass die Erhebung eines Anspruchs auf die drei Inseln Abu Musa, Großer Tumb und Kleiner Tumb im Persischen Golf darauf hinausläuft, die territoriale Integrität der Islamischen Republik ins Visier zu nehmen. Die iranische Mission gab die Warnung durch eine Erklärung heraus, die am Ende der 77. Jahrestagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York verlesen wurde. Die Erklärung kam als Antwort an Rahim Ebrahim al-Hashemi, die emiratische Staatsministerin für internationale Zusammenarbeit, die während ihrer Rede vor der Weltorganisation behauptet hatte, Abu Dhabi habe ein legitimes Recht auf die drei Inseln. Die Behauptungen der emiratischen Amtsträgerin und die Wiederholung unbegründeter Behauptungen bezüglich der iranischen Inseln am Persischen Golf sind gleichbedeutend mit einem Angriff auf die territoriale Integrität Irans, heißt es in der Erklärung. Iran betrachte solche unverantwortlichen Äußerungen als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten und als Verletzung der Grundprinzipien des Völkerrechts, einschließlich des Grundsatzes der guten Nachbarschaft. Dies ist nicht das erste Mal, dass Abu Dhabi behauptet, ein Recht auf die Inseln zu haben. Teheran hat jedoch ausnahmslos seinen Besitz an den Inseln betont und dabei historische Fakten zitiert, die bis in die Zeit zurückreichen, als die VAE noch nicht gegründet waren. Gleichzeitig mit der Geltendmachung ihres Rechts auf die Inseln hat sich die Islamische Republik stets bemüht, eine Politik der Freundschaft mit all ihren Nachbarn einschließlich der Emirate zu führen. Jenin-Gemetzel. Hamas warnt, Kampf geht weiter bis zur vollständigen Vertreibung der Invasorin. Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat den jüngsten Militärangriff des israelischen Regimes auf ein Flüchtlingslager in der besetzten Stadt Jenin im Westjordanland, bei dem 4 Palästinenser getötet wurden, verurteilt und erklärt, der palästinensische Kampf werde so lange fortgesetzt, bis die Besatzer vertrieben seien. Hazem Qasem, ein Sprecher der im Gazastreifen ansässigen Hamas-Bewegung, sagte am Mittwoch in einer Erklärung, dass die Bewohner von Jenin ihren Kampf mit vollem Eifer fortsetzen werden, bis die Besatzungstruppen das Land räumen, das einheimischen Palästinensern gehört. Er prangerte die Verbrechen an, die von israelischen Truppen in der besetzten Stadt im Westjordanland begangen wurden, und betonte, dass der Anstieg der Zahl der Märtyrer die palästinensische Nation immer motiviert habe, ihren Aufstand gegen die israelischen Besatzer zu intensivieren. Die Widerstandsfront hat uns gelehrt, dass sie in der Lage ist, Besatzer für ihre Verbrechen zu bestrafen. Der Kampf gegen die Besatzer wird in allen Bereichen fortgesetzt, bis der Feind besiegt und aus den gesamten palästinensischen Gebieten vertrieben ist, betonte Qasem. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass bei einem Überfall der israelischen Armee auf ein Flüchtlingslager in Jenin 4 Menschen getötet und mindestens 44 weitere verletzt wurden. Israelische Streitkräfte haben kürzlich fast jede Nacht Überfälle und Tötungen im nördlich besetzten Westjordanland durchgeführt, hauptsächlich in den Städten Jenin und Nablus, wo neue Gruppen palästinensischer Widerstandskämpfer gebildet wurden. Mehr als 150 Palästinenser wurden seit Anfang des Jahres von israelischen Streitkräften in den von Israel besetzten Gebieten getötet, darunter 51 im blockierten Gazastreifen während des dreitägigen israelischen Angriffs im August. China und Russland fordern USA auf, eingefrorene afghanische Vermögenswerte freizugeben. China und Russland haben die USA aufgefordert, die finanziellen Vermögenswerte Afghanistans freizugeben, die von der Regierung der Vereinigten Staaten beschlagnahmt und eingefroren wurden, nachdem die Taliban letztes Jahr das asiatische Land übernommen hatten. Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen forderte Chinas stellvertretender UN-Botschafter Geng Feng am Dienstag die vollständige und schnelle Rückgabe der eingefrorenen Vermögenswerte, um zur Linderung der humanitären Krise in Afghanistan und des humanitären Leidens der Afghanen beizutragen. Auch Russlands stellvertretende UN-Botschafterin Anna Evstigneva sagte, die USA sollten die gestohlenen Vermögenswerte unverzüglich an das afghanische Volk zurückgeben. Dauerhafter Frieden in Afghanistan ist nicht möglich, wenn die Weltgemeinschaft den Afghanen nicht bei der Erholung nach dem Konflikt und der wirtschaftlichen Entwicklung hilft und die alten Drogen- und Terrorismusprobleme löst, fügte Evstigneva hinzu. Unmittelbar nach der Übernahme Afghanistans durch die Taliban im August 2021 froren die Vereinigten Staaten afghanische Finanzreserven in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar in New York ein. Später unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine Durchführungsverordnung zur Freigabe von 7 Milliarden US-Dollar und zur Aufteilung des Geldes zwischen humanitärer Hilfe für Afghanistan und einem Fonds für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten. Kürzlich sagte das US-Außenministerium in einer Erklärung, dass es 3,5 Milliarden Dollar an eingefrorenen Geldern von der afghanischen Zentralbank an den neu gegründeten afghanischen Fonds mit Sitz in Genf, Schweiz überweisen werde. Das Außenministerium der Taliban kritisierte den Plan und nannte ihn inakzeptabel und eine Verletzung internationaler Normen. Sie forderte die USA erneut auf, die Reserven freizugeben und die Finanzsanktionen aufzuheben. Um afghanischen Händlern den Zugang zu den internationalen Bankensystemen zu ermöglichen und so zur Verbesserung der Wirtschaft des von Armut geplagten Landes beizutragen. MBS wird im Vorfeld der Khashoggi-Klage in den USA zum Premierminister ernannt. Saudi-Arabiens Kronprinz und de facto Herrscher Mohammed bin Salman, MBS, wurde in einer von König Salman angeordneten Kabinettsumbildung zum Premierminister des Landes ernannt, bevor in den Vereinigten Staaten von Hatid Cengiz, der Verlobten des ermordeten Regimekritikers Jamal Khashoggi, eine Zivilklage gegen ihn eingereicht wurde. Laut einem königlichen Erlass, der am Dienstag von der offiziellen saudischen Presseagentur veröffentlicht wurde, ernannte König Salman seinen mächtigen Sohn zum Premierminister, eine Position, die zuvor der König innehatte und machte damit eine Ausnahme vom saudischen Recht. Der königliche Erlass nannte den Grund für die Ernennung nicht. Experten glauben jedoch, dass die Entscheidung mit ziemlicher Sicherheit mit einer bevorstehenden gerichtlich angeordneten Frist nächste Woche in den USA im Zusammenhang mit der Rolle des saudischen Kronprinzen bei der Ermordung von Khashoggi zusammenhängt, um ihn vor der potenziell schädlichen Klage zu schützen. Die Klage wurde 2020 von Cengiz und Democracy for the Arab World Now, einer Menschenrechtsorganisation, die Khashoggi vor seinem Tod gegründet hatte, beim Bundesbezirksgericht von Washington D.C. eingereicht. Darin wird behauptet, Khashoggi, ein in den USA ansässiger Kolumnist der Washington Post, sei auf Befehl von bin Salman gefoltert, ermordet und zerstückelt worden. Der Kronprinz und zwei der Mitangeklagten haben Anträge auf Abweisung der Klage von Cengiz gestellt und geltend gemacht, dass das Gericht in diesem Fall nicht zuständig sei. Bin Salmans Anwälte haben argumentiert, dass er souveräne Immunität bei Zivilklagen in den Vereinigten Staaten genieße. Die CIA kam 2018 jedoch zu dem Schluss, dass MBS die Ermordung von Khashoggi angeordnet hatte und widersprach damit die Behauptung Saudi-Arabiens, der Kronprinz habe eine vorherige Kenntnis von der Verschwörung gehabt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, zu den iranischen Berühmtheiten des 5. Jahrhunderts nach der Hijra bzw. 11. Jahrhundert nach Christus gehört Nasser Khosrow. Nasser Khosrow war ein Philosoph und Dichter und hat in dem damaligen Groß-Iran gelebt. Abu Mu'in Nasir ibn Khosrow ibn Haris al-Qubadiani, so lautet der volle Name von Nasir Khosrow, er zählt zu den großen Dichtern Irans. Nasir Khosrow ist im islamischen Monat Zulqa'de im Jahre 394 nach der Hijra in Qubadian auf die Welt gekommen, 1003 nach Christus. Qubadian gehörte zu Balch und Balch gehörte zu Groß-Chorasan im Nordosten Irans. In seiner Dichtung kommt mehrmals sein eigener Name und der Name seines Vaters vor. Und sein Ehrentitel Hojat oder Hojat-e Zamin Khorasan, der Beweis von Khorasan, taucht ebenso in vielen Reimen auf. Diesen Titel hatten ihm die Fatimiden verliehen. Es handelt sich dabei um einen Titel, der unter den Ismaeliten als Ausdruck einer höheren religiösen Stufe galt. Zu Beginn seines Safarname, seines Reiseberichtes, nennt Nasser sich Robadiani Marwazi. Infolgedessen sind einige der Meinung, dass er aus Robadian stammt. Experten, die sich mit seinen Werken befassen, sagen, dass das Wort Marwazi in Robadiani Marwazi damit zu tun hat, dass er in Marw gelebt hat. Tatsächlich hatte Nasser Khosro dort eine Zeit lang ein Haus und arbeitete als Schreiber. Nasser Khosro hat aber in vielen seiner Reime Balch als seine Heimatstadt bezeichnet. Er besaß in Balch ein Stück Land und einen Garten und hatte dort Verwandte. In einigen seiner Gedichte hat er wehmütig von Balch gesprochen. Heute liegt Balch in Afghanistan und Marw in Turkmenistan und Robadian in Tadschikistan. Alle drei Städte gehörten jedoch damals zum iranischen Khorasan. Den Werken von Nasser Khosro ist zu entnehmen, dass er in einer gebildeten Familie aufwuchs, deren Mitglieder als Schreiber dienten. Er erfuhr von Kind auf Unterricht. Dank Intelligenz und Wissensdurst schöpfte er aus den Wissenschaften seiner Zeit wie Philosophie, Astronomie, Kosmologie, Medizin, Mineralogie, die euklidische Geometrie, Musikwissenschaft, Religionswissenschaften, Malkunst, Rhetorik und Literatur. Hierzu sagt er selber: Behar nu'i ke beschnidam zedanish, nishastam bardar u man mojaver. Ich setzte mich an das Tor zu jeder Art von Wissen, von der ich erfuhr. Khosro studierte nicht nur, sondern er lehrte auch eine Zeit lang, und zwar in Ägypten in den Fächern Arithmetik, Algebra und Geometrie. Wie aus seiner Dichtung hervorgeht, besaß er ausreichende Arabischkenntnisse. Schon als junger Mensch hat Nasser Khosro auf der Suche nach einer Antwort zu vielen Fragen über die Schöpfung und die Theologie sich mit verschiedenen Religionen beschäftigt und sich große Mühe gegeben. Er begnügte sich nicht nur mit der Untersuchung der verschiedenen islamischen Rechtsschulen, sondern befasste sich auch mit dem Hinduismus und mit dem Manichäismus, Judentum, Christentum und Zoroastrismus. Dieser iranische Dichter hatte sich schon bald als guter Schreiber herausgemacht und bereits im Alter von weniger als 30 Jahren wurde er am Herrscherhof von Khorasan eingestellt. Khorasan war ein Zentrum für Dichter und Autoren und jeder, der nach einem höheren Einkommen suchte und sich einen Namen machen wollte, begab sich dorthin. Der junge Nasser Khosro tat desgleichen. Er arbeitete bis ins Alter von 43 als Hofschreiber und erreichte bei Ghaznaviden einen höheren Rang, so dass er, wie er selbst im Safarname anmerkt, Herrscher wie Mahmud und Mas'ud aus nächster Nähe gesehen hat. Ihm wurden Verantwortungen übertragen und unter seinen Freunden und in seiner Familie wurde er als der Adib, der Schreiber, und Dabir-e Fazel, der begabte Sekretär, bekannt und der König sprach ihn respektvoll mit Khoje Khatir, seriöser Herr, an. Anscheinend gewann Nasser Khusro zuerst in Balch, welches in Wahrheit der Wintersitz der Ghaznaviden war, Einfluss im Staatsapparat. Als die Seldschuken 432 nach der Hijra um 1040 Balch einnahmen, begab sich Nasser Khusro nach Marv. Marv war der Sitz des Seldschuken Çağrı-Bek Davudebne Mikailebne Seldschuk. Dort behielt Nasser Khusro den gleichen Rang als gehobener Schreiber und Amtsträger. Nasser Khusro diente wie die anderen Literaten am Königshofe auch als Lobdichter, bis er einen inneren revolutionären Wandel erlebte, der sein Leben grundsätzlich veränderte. Nasser Khusro verbrachte einen Teil seines Lebens im Dienste der Fürsten und Herrscher und mit Sinnlosen, weil er nach Besitz und Ansehen eiferte. Zugleich war er aber auch um gute Eigenschaften bemüht, und mit der Zeit erfuhr er eine innere Veränderung und begab sich auf die Suche nach der Wahrheit. Er knüpfte mit den Gelehrten seiner Zeit, die jedoch vornehmlich überflächliche Leute waren, Gespräche an. Sein wissensdurstiger Geist ließ nicht zu, blind Wissen bei jemandem zu übernehmen. Er wollte sich selber vergewissern. Die Antwort auf seine Fragen konnte er von denen, die behaupteten, die Wahrheit zu kennen, nicht erhalten. So fand er keine Ruhe. Seine Fragen blieben offen, und dies kann der Grund sein, weshalb er eine längere Zeit auf Reisen ging und in Turkestan, Sindh, heutiges Pakistan und Indien blieb und mit den Oberhäuptern verschiedener Religionen verkehrte und Gespräche führte. Die ratlose Suche des iranischen Dichters Khusro endete mit einem Traum, den er Ende des Monats Jumada al-Ukhra im Jahre 437 nach der Hijra, 1045 nach Christus hatte. Er war damals 43 Jahre alt. In diesem Traum zeigte jemand in die Gebetsrichtung und auf die Wahrheit. Nach diesem Traum trat Khusro zusammen mit seinem Bruder die Hadsch-Reise an, um zur Wahrheit zu gelangen. Seine Reise dauerte 7 Jahre. Sie gilt als Beginn eines neuen Abschnittes im Leben des Nasser Khusro. Wissenschaftler, die sich mit den Werken von Nasser Khusro auseinandergesetzt haben, beschreiben seine innere Wandlung. Plötzlich verspürte er keinerlei Verlangen mehr nach dem Leben am Hofe und kein Verlangen mehr nach den weltlichen Freuden, die ihm als ungefähr 40-Jähriger noch erwartet hätten. Das Leben am Hofe, welches geprägt war von Heuchelei, Lüge und Unrecht, empfand er als abstoßend. Also suchte er nach einer Sinngebung im Leben und wandte sich einem Ort zu, in dem es Zeichen für Sinngebung und das Wahre gab. Er sagte sich von der Heimat los und ging auf die Reise nach Mekka. Während der 7 Jahre, die er der Heimat fern blieb, hat er 4-mal den Hadsch vollzogen und er blieb ungefähr 3 Jahre in Ägypten. Er führte mit Gelehrten Gespräche, schloss sich der Weisheit, der Korankenner an und wurde ein Ismailit. Nach Anschluss an diese schiitische Rechtsschule kehrte er in den Iran zurück. Sein Reisebericht Safarname beschreibt diese siebenjährige Reise ausführlich. Nach seiner Rückkehr wurde Nasser Khosrow ein frommer Asket. Er verließ den Königshof und verbreitete heimlich die Ansichten der Ismailiten. Wegen seiner besonderen Ansichten wurde Nasser Khosrow von einigen angefeindet und schließlich nach Balch verbannt. Er zog sich in das Gebirge von Badachshan zurück. Diese stille Gebirgslandschaft war wie eine Festung für ihn, wo er als ein Dichter auf der Flucht sich verbergen konnte. In die furchterregenden Einsamkeit dieser Gebirgswelt hat er zahlreiche Gedichte geschrieben. بگذار ای باد دلانگیز خراسانی بر یکی مانده به یمگان در زندانی بیگناهی شده همواره بر او دشمن ترک و تازی و عراقی و خراسانی کامفا بایدو لیبلیش ویند از خراسان شملنده ویه هین وک ایبا اینن ده ایم یمگان تال گفنگن زن انشولد ووده ایم زم فیند و فیندلیش گزیند sind ihm Türken, Araber, Iraker und Leute in chorasanischen Landen. Nasser Khosrow führte weiter ein Leben in Entbehrung, bis er im Jahre 481 nach der Hijra, 1088 nach Christus, einsam und vergessen starb. Aber er wurde berühmt. Erfahren Sie im nächsten Teil noch mehr über ihn.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Ey Barodar, das heißt O Bruder.
دیده بگشای برادر تیرگی را مپرور، آن که از دامش رهیدی برنهاد دام دیگر، آن که از دامش رهیدی برنهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، کین از دین آفریده، از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد. چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد،
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد.
بگشای برادر تیرگی ها را مپرور، آن که از دامش رهیدی برنهاد دام دیگر، آن که از دامش رهیدی برنهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، کین از دین آفریده،
او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد برادر دام دشمن را مگستر ای برادر ای برادر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das Revolutionsoberhaupt hat das laufende iranische Sonnenjahr 1401, Jahr der Produktion, wissenschaftsbasierend und arbeitsplatzschaffend genannt. Dazu werden wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Beiträge mit dem Jahresmotto im Mittelpunkt präsentieren. In der Fortsetzung dieser Beitragsreihe befassen sich mehrere Sendungen mit den Vorteilen wissensbasierter Produktion in der iranischen Volkswirtschaft. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Verringerung der Abhängigkeit vom Öl. Die Abhängigkeit vom Ölabsatz hat über viele Jahre zu einer wirtschaftlichen und kulturellen Abhängigkeit des Landes geführt. Die Öl- und Konsumwirtschaft sollte als wichtigster Feind der Unabhängigkeit des Landes angesehen werden, dass sie einerseits die Selbstversorgung der iranischen Nation ernsthaft gefährdet und andererseits die Kultur der iranischen Nation auf den Weg der Degeneration und Schwäche gebracht hat. Daher ist es in mehrfacher Hinsicht wichtig, die Abhängigkeit von Einnahmen aus dem Ölverkauf zu verringern. Transparenz und Maßnahmen zur Offenlegung wirtschaftlicher Schwächen und Ineffizienzen. Eine der negativsten Auswirkungen der Öleinnahmen auf die iranische Wirtschaft besteht darin, die wirtschaftlichen Schwächen und Ineffizienzen des Landes zu überdecken. Obwohl Iran in Bezug auf Produktions- und Technologiegrundlagen und Geschäftsumfeld nicht zu der reichen und fortgeschrittenen Ländern gehört, hat aber der große Ölreichtum, der der Gesellschaft mühelos zur Verfügung steht, das Land in die Reihe der Entwicklungsländer mit einem relativ hohen Pro-Kopf-Einkommen gebracht. Öl hat die Tatsachen über die schwache und kranke Wirtschaft des Landes vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten, weil die finanziellen Verpflichtungen des Landes auf jede erdenkliche Weise durch den Verkauf von Öl finanziert werden. Deshalb verspüren die Regierungsmänner weniger die Notwendigkeit und den wirklichen Mangel, die intelligenten und die fähigen Menschen zu bitten, ihre unermüdliche Kraft im Bereich der Wirtschaft und der Produktion von Wohlstand einzubringen. Iran ist zwar kein reiches Land in Bezug auf die Pro-Kopf-Produktion, er gilt aber als großer Konsument, vor allem für Luxusgüter im Welthandel. Anstieg der Produktivität. Einnahmen aus dem Ölverkauf, die die Kultur der Antiproduktivität in den meisten Produktionsstätten und Organisationen des Landes verbreitet haben, haben die Kultur der Arbeit und Anstrengung in der Gesellschaft ersetzt. Dies hat für das Land die Schwächung der Grundlagen der heimischen Produktion, Sinnlosigkeit der Innovation, den Verlust des Wirtschaftsaufschwungs durch Produktion und wirtschaftliche Aktivität, Kampf um die Verteilung des ohne Arbeitseinsatz erzielten Reichtums und die Verschlechterung der wirtschaftlichen Position des Landes in der Weltwirtschaft zur Folge. Dabei muss festgestellt werden, dass Arbeit, Anstrengung und Produktionssteigerung Grundvoraussetzung für Dynamik, Aufschwung und Stabilität in jeder Wirtschaft darstellen. Aber diese Grundvoraussetzungen sind in einer von Öleinnahmen abhängigen Wirtschaft nicht gegeben. Realismus in der Wirtschaftsplanung. Die bisherigen Erfahrungen zeigen ganz eindeutig, dass viele Wirtschaftspläne nicht verwirklicht worden sind, weil Einnahmen aus dem Ölverkauf zurückgingen. Also, rückgängige Öleinnahmen haben sich direkt auf Investitionstätigkeiten ausgewirkt. Tatsächlich stellt die durch Ölpreisschwankungen verursachte Instabilität der Einnahmen die Möglichkeit der Art von kalkulierter und gemessener Planung in Frage. Das bedeutet, dass man in einer Periode der steigenden Öleinnahmen in Projekten investiert, die dann aber in einer Periode der sinkenden Öleinnahmen ganz oder teilweise aufgegeben werden. Das bedeutet Verschwendung von Ressourcen und die wirtschaftliche Ineffizienz. Exportanstieg. Ein weiterer wichtiger Vorteil der wissensbasierten Wirtschaft ist der Anstieg der Exporte. Das Wachstum und der Steigerung der heimischen Produktion können den Nicht-Öl-Export des Landes, Exports von Industrie- und Agrargütern auf den Weltmärkten steigern. Da der Export von Industrie- und Agrargütern, die eine höhere Wertschöpfung in der Volkswirtschaft erzielen und damit die Beschäftigungssituationen in der jungen Gesellschaft Irans verbessern, ist es notwendig, diesen beiden Sektoren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Derzeit sind die Hauptexportgüter Produkte, die auf Öl und Gas basieren, und dies erhöht die Anfälligkeit der Wirtschaft des Landes in Zeiten schwankender Ölpreise. Der Export dieser Güter ist daher zwar sinnvoll und notwendig, wird aber keinen nachhaltigen Exportsprung bringen. Ebenso, wenn diese Vielfalt nicht mit Expertise und Produktivität einhergeht, kann sie auf Dauer nicht wirken. Auf dem Weltmarkt sollte die Produktion im großen Maßstab mit hoher Produktivität, Qualität und angemessenem Preis erfolgen, um exportieren und handeln zu können. Tatsache ist, dass eines der wichtigsten Themen bei der Verwirklichung der Widerstandswirtschaft die Freiheit von wirtschaftlichen Turbulenzen und Schwankungen ist. Eine Wirtschaft, die von natürlichen Ressourcen wie Rohöl abhängig ist, ist immer gegenüber Preisänderungen und Themen wie Sanktionen anfällig. Aus diesem Grund versucht die Widerstandswirtschaft, diese Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen auf andere Faktoren zu ändern, Faktoren, die eine solide und unveränderliche Grundlage haben. Die wissensbasierte Wirtschaft ist eine Wirtschaft, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von Wissenschaft und Wissen eines der besten Alternativen und eine geeignete Option, um Öleinnahmen zu ersetzen, sowie die Wirtschaft zu diversifizieren und von der Ölverkaufsabhängigkeit zu befreien. Wenn wir dazu übergehen, die Wirtschaft wissensbasiert zu gestalten, werden globale Schwankungen und Sanktionen nicht viel Einfluss auf die Wirtschaft des Landes haben, weil es eine Art wirtschaftliche Verflechtung mit den Ländern der Welt geben wird. Durch die Nutzung der Kapazitäten zum Verkauf von Produkten auf Exportmärkten und insbesondere auf peripheren Märkten sowie durch die zunehmende Abhängigkeit ausländischer Märkte von den Produkten einheimischer Unternehmen können wir in naher Zukunft eine deutliche Steigerung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit des Landes beobachten. Mit anderen Worten, die Exporterlöse aus diesen Produkten lassen sich nicht einfach und kurzfristig mit Instrumenten wie Sanktionen abziehen. Denn dies wird auch Märkten in anderen Ländern Schaden zufügen und die Kosten für das Embargo und die Eliminierung der Exporte des Landes erhöhen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution sagte 2015 vor Eliten des Landes über die Bedeutung der wissensbasierten Wirtschaft: Eine der starken Grundlagen der Widerstandswirtschaft ist die wissensbasierte Wirtschaft, denn die Widerstandswirtschaft ist eine endogene Ökonomie, eine Ökonomie, die ein solides Fundament im Inneren hat, das nicht durch internationale und globale Wirtschaftsturbulenzen bewegt werden kann. Damit sind wir am Ende dieses Teils des Beitrags angelangt und werden uns in den nächsten Sendungen mit weiteren Vorteilen der wissensbasierten Wirtschaft im Iran befassen. Bis dahin alles Gute.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.